Liebe Gemeinde, diejenigen, die sich in dieser Kirche auskennen, die haben schon so ein paar Besonderheiten dieses Gotteshauses kennengelernt. Ich weiß noch ganz genau, als ich zum ersten Mal, und das ist schon mehr als ein Jahrzehnt her, diese Kirche aufgeschlossen habe, mich hier umgeguckt habe und war ganz überrascht, diese Kirche ist gar nicht so katholisch, wie ich mir das vorgestellt habe. Überrascht war ich über die Stühle, auf denen man so bequem sitzt. Ich dachte, die habe ich doch auf der Terrasse auch stehen. Ich hatte mir Kirchenbänke vorgestellt, die hart sind. Damals war es auch ziemlich kalt in dieser Kirche, wir hatten diese Heizungsanlage noch nicht. Und dann fiel mir auf, dass hier an einigen Stellen in der Kirche so Schilder befestigt sind. Zum Beispiel von meinem Blickwinkel am Ausgang zwischen dem letzten Fenster und der Pinnwand auf der linken Seite. Dann hier vorne beim Durchgang durch die Tür ein Schild. Und wenn man ein bisschen sucht, findet man noch mehr Schilder. Ich dachte, was wird das? Was sind das für Schilder? Auf der Orgel ist auch so ein Schild geklebt. Und wir haben festgestellt, dadurch, dass diese Kirche von vielen, damals waren es 6 verschiedene Gemeinden, inzwischen sind es noch 3 verschiedene unterschiedliche Gemeinden, genutzt wird, dass es so diese unterschiedlichen Gewohnheiten gibt. Und eine dieser Gemeinden, die hat diese Gewohnheit, wenn jemand stirbt, der in der Kirche gedient hat und hier ein Amt hatte, dann stiften sie gerne irgendetwas, aber es muss unbedingt so ein Schild irgendwo hingeklebt werden. Damit diese Kirche nicht so überwuchert wird mit Schildern auf Länge, gehen wir nun in eine andere Richtung und wir forsten unseren Park drumherum auf. Natürlich mit Schild. Wenn ihr also das nächste Mal spazieren geht, werdet ihr finden, dass hier ein schöner Olivenbaum gepflanzt ist, in Erinnerung an. Und dann steht da der Name. Wir merken, viele Menschen, sie haben das Gefühl oder vielleicht sogar die Angst, dass man sie nach dem Tod womöglich vergessen wird. Dass das Leben einfach weitergeht und man gar nicht mehr an sie denkt. Kennt ihr diese Angst ein bisschen? Als ich hier an die Costa Blanca kam, vor über 20 Jahren, gab mir jemand von meinem Bekanntenkreis einen Spruch mit, der kam mir damals sehr komisch vor. Klang gut, aber ich dachte, was bedeutet das wohl? Da stand drauf: Geh nicht nur Wege, die andere vor dir gegangen sind, damit du auch Spuren hinterlässt und nicht nur Staub. Ich merke, der eine oder andere kennt den Spruch. Spuren hinterlassen. Wir merken, wir Menschen, wir werden uns dessen bewusst, dass unser Leben endlich ist. Doch wir möchten Spuren hinterlassen. Ich denke an die eine oder andere Trauerfeier in dieser Kirche, wo wir uns hier verabschiedet haben am Sarg des lieben Verstorbenen und wir konnten aus vollem Herzen auf Wiedersehen sagen. So ganz ohne Plakette an der Wand wussten wir, wir werden uns wiedersehen und wir freuen uns auf dieses Wiedersehen. Wir schauen heute auf diesen Abendmahlstisch hinter mir. Und es klang vorhin schon im Gebet an, Abendmahl ist für uns in dieser Gemeinde etwas Besonderes. Es ist nicht eine Standardveranstaltung und wir feiern es auch immer nur am ersten Sonntag im Monat. Ganz bewusst, damit es einfach etwas Besonderes bleibt. Ich möchte das im Rahmen dieses Gottesdienstes herausstreichen. In unserer christlichen Kultur scheint diese Abendmahlsfeier in vielen Kreisen und Kirchen zu einer Art Routineveranstaltung erstarrt zu sein. Ich glaube, um der Bedeutung dieser von unserem Herrn eingesetzten Abendmahlsfeier gerecht werden zu können muss man sich über den Ursprung dieses Festes im Klaren sein. Wie und mit wem und unter welchen Umständen hat denn der Herr dieses Mahl gefeiert? Wie war das in der Situation damals? Die Juden, sie feierten das Mahl, ich sage bewusst nicht Abendmahl, sondern das Mahl zu einem genau festgelegten Zeitpunkt. Und es war nicht der erste Sonntag im Monat, sondern es war ein genau definierter Tag im Kalender. Und es wurde in einem sehr persönlichen und kleinen Kreis gefeiert. Fremde waren dazu eigentlich nicht willkommen. Sie sprachen von dem Passa-Fest. Dieses Fest, es wurde seit dem Auszug aus Ägypten immer wieder und sehr regelmäßig gefeiert, aus einem einzigen Grund, wie so eine Plakette an der Wand zum Gedächtnis. Ich möchte euch einladen, mit mir heute einige Texte zu lesen, und der erste findet sich im zweiten Buch Mose, dem 12. Kapitel, ab Vers 21. Ihr könnt gerne hier an der Leinwand mitlesen oder sonst in eurer eigenen Bibel, eurem Tablet, eurem Handy, was immer ihr dabei habt. Manche haben ja tatsächlich noch so altmodisch wie ich so eine Bibel, nicht wahr? Mose rief die Ältesten Israels zusammen und befahl ihnen: Jeder Familienvater soll sich ein Schaf- oder Ziegenböcklein aussuchen und es für das Passamahl schlachten. Er soll das Blut in einer Schüssel auffangen, ein Büschel Ysop hineintauchen und die beiden Türpfosten und den oberen Türbalken mit dem Blut bestreichen. Danach darf niemand mehr das Haus verlassen bis zum Morgen, wenn der Herr in der Nacht vorbeikommt, um den Schlag gegen Ägypten zu führen, wird er das Blut an den Türpfosten und Türbalken sehen und vorübergehen. Er wird nicht zulassen, dass der Todesengel eure Häuser betritt. Diese Anweisungen sollt ihr auch künftig befolgen. Sie gelten für eure Nachkommen zu allen Zeiten. Luther schreibt an dieser Stelle: Tut das zum Gedächtnis. Ich habe hier eine moderne Übersetzung gewählt. Auch wenn ihr in das Land kommt, das euch der Herr zugesagt hat, sollt ihr an diesem Brauch festhalten. Und wenn euch eure Kinder fragen, was das bedeutet, dann antwortet ihnen: Wir schlachten am Passafest ein Tier für den Herrn, weil er in Ägypten an den Häusern der Israeliten vorüberging und uns verschonte, als er den Schlag gegen die Ägypter führte. Die Leute von Israel warfen sich anbetend vor dem Herrn nieder, dann gingen sie und taten alles genauso, wie der Herr es Mose und Aaron befohlen hatte. Soweit dieser erste Text aus dem zweiten Buch Mose. Gedächtnis tut es zu meinem Gedächtnis. Tut es im Gedächtnis, das heißt zur Erinnerung an ein historisches Ereignis. Nämlich, und so haben wir es hier im zweiten Buch Mose gelesen, an die Erlösung des damals versklavten Volkes Israel aus Ägypten. Tut es in Erinnerung daran, dass der Herr euch damals erlöst hat im doppelten Sinn. Nicht nur aus der Sklaverei heraus und ihr wart wieder freie Menschen, sondern eure Kinder, vor allem euer Ältester, durfte am Leben bleiben. Warum feiern wir als Nichtjuden, und das dürften die meisten heute in diesem Gottesdienst sein, nun das Abendmahl, zu dem ich heute Abend einladen möchte? Wir merken, aus genau dem gleichen Grund, zum Gedächtnis. Jesus sagt damals zu seinen Jüngern in Lukas 22, Vers 19, und er nahm das Brot, dankte und brach's und gab es ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gebrochen gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Und desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Mir kam der Gedanke, diejenigen, die schon einmal in Israel waren und vielleicht auch die größte Synagoge in Jerusalem besucht haben, die werden sich an solche Schilder erinnern. Wir haben davon 4 oder 5 hier in dieser Kirche. In dieser größten Synagoge Jerusalems gibt es einige Dutzend. Die Juden haben nämlich auch diese Besonderheit, dass sie gerne etwas stiften, aber man möchte, dass ihr Name dran steht. Und so gibt es ganz tolle Kirchenbänke und ein Schild zum Gedächtnis an. Jesus war Jude. Kommt das vielleicht aus dieser Tradition allein heraus? Wir sind hier in Spanien und manche von euch lesen ja die deutschsprachige Zeitung hier. Manche informieren sich ein bisschen über die Bräuche, auch vielleicht etwas über die Geschichte. Und wir merken, wir haben hier in Spanien auch so einen Staatsmann gehabt, dem es sehr wichtig war, dass man ihn bloß nicht vergisst. Wer von euch war schon einmal in San Lorenzo, der Escorial, in der Umgebung von Madrid? Gerade in der letzten Zeit war dieses besondere Andenken, nämlich an Franco, wieder in aller Munde. Franco, er hat sich überlegt, es muss etwas Besonderes sein. Es soll so etwas werden wie das 8. Weltwunder. Und darum hat er dort in diese bewaldete Umgebung ein Riesenmonument gezaubert. Ich bin noch nie da gewesen, ich kenne es nur von Fotos und von Berichten. Aber diejenigen, die da gewesen waren und mir davon berichten, waren, es ist schon umwerfend. Es ist so beeindruckend wegen der Größe. Genau das wollte Franco. Wir gehen durch die Straßen Torrevejas. Oder ihr in der Siedlung, in der ihr Urlaub macht oder wohnt, achtet einmal auf die Straßenschilder. Nicht alle Straßenschilder haben den Namen von irgendwelchen Blumen oder Bäumen. Ganz häufig ist hier ein bekannter Politiker oder Wissenschaftler verewigt. Man benennt die Straße nach diesem Menschen zu ihrem Gedächtnis. Auch Jesus sagte damals zu seinen Jüngern bei diesem letzten Passa-Essen, genau wie zur Zeit des Auszugs aus Ägypten, das tut zur Erinnerung als Gedächtnis. Jesus wollte so in diesem persönlichen Kreis klarmachen, für seine Nachfolger löst das Abendmahl das Passafest ab. Woran sollen wir also beim Abendmahl denken? Liebe Schwester, lieber Bruder, und die sind eingeladen an den Tisch des Herrn, ob zu Gast oder Mitglied in einer, zu Gast oder Mitglied hier in dieser örtlichen Gemeinde. Wenn wir nachher das Brot durch die Reihen reichen, ihr werdet merken, es ist ganz normales Brot, nichts Besonderes. Und wenn wir den Wein durch die Reihen geben, wir haben auch einen Kelch mit alkoholfreiem Wein. Bitte gebt dann ein Zeichen. Ihr werdet merken, auch das ist nicht unbedingt etwas ganz Besonderes. Denn es gilt zum Gedächtnis. Nicht das Brot ist das Entscheidende. Und es ist nicht der Wein, der entscheidend ist. Es ist das, woran wir denken sollten. Werfen wir einen Blick auf das Passafest. Es wurde damals nach genau und fest definierten Regeln gefeiert. Wenn wir nun genau in die Berichte der Evangelien schauen, so stellen wir fest, dass sich auch Jesus damals bei diesem letzten Passafest im Kreis seiner Jünger an den äußeren Rahmen hält, aber ganz neue Inhalte vermittelt. Für manche ist das nichts Neues, was ich kurz überschreiben möchte, aber es bringt uns vielleicht in Erinnerung, worauf es ankommt. Stellt euch so eine Passafeier vor wie ein Familienfest. Meine Mutti wird demnächst 90 und wir haben uns überlegt, wir wollen etwas Großes draus machen. Nicht im kleinen Kreis, sondern im erweiterten Familienkreis der Familie Fast. So sitzen also Leute zusammen, die einander gut kennen. Fremde gehören nicht unbedingt dazu. Man sitzt dort an einem festlich gedeckten Tisch. Und am Anfang der Passafeier steht ein Gebet. Es ist im Grunde ein Dankgebet, ein Lobspruch auf den ersten der vier Becher Wein. Ich weiß, dass hier heute fünf stehen, aber ursprünglich stand beim Passafest eben vier Becher auf dem Tisch. Und jeder dieser Becher hatte seine eigene Bedeutung. Und dann nimmt sich jeder nach diesem Gebet, diesem Lobgesang auf den ersten Becher, etwas von dem auf dem Tisch angerichteten Kräutern und er taucht sie in Salzwasser. Dann nimmt das Familienoberhaupt eines der drei flach gebackenen und ungesäuerten Brote und er legt dieses erste Brot zur Seite. Und dann muss das jüngste Familienglied nach dem Ursprung des Passafestes fragen. Und dann wird die Geschichte des Auszugs erzählt, ähnlich wie wir sie gerade miteinander gelesen haben. Dieses erste Passafest wird in Erinnerung gebracht. Und dann werden die Psalmen 113 und 114 gesungen. Jetzt wird der zweite Becher durch die Reihen gereicht. Diesen Ablauf waren die gläubigen Juden genauso gewohnt. Bisher sitzen diese 12 Jünger mit Jesus Christus zusammen an diesem Tisch und es war ihnen alles wohl bekannt. An dieser Stelle hat Jesus wohl den dritten Becher genommen. Er hat wohl dafür gedankt und dann hat er seinen Jüngern, und so stelle ich es mir vor, ganz liebevoll in die Augen geschaut und die Worte gesprochen, die ich vorhin gelesen habe. Sie stehen einige Verse weiter. Im Lukas-Evangelium, dem 22. Kapitel, sagt Jesus dann, nehmt ihn, den Becher, und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde hinfort nicht trinken von dem Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt. Und jetzt, vor der eigentlichen Mahlzeit, und die bestand ja im Übrigen aus Brot, hat man sich normalerweise die Finger gewaschen, die Hände gewaschen. Und an dieser Stelle tut Jesus nun etwas, was die Jünger total aus dem Konzept bringt. Sie merken schon, das ist nicht wie früher das Passafest in der Großfamilie. Was hat Jesus getan? Da stand er vom Tisch auf, legte sein Obergewand ab, band sich ein Tuch um und goss Wasser in eine Schüssel. Dann fing er an, seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Tuch abzutrocknen. Als er zu Simon Petrus kam, sagte er, du Herr, willst mir die Füße waschen? Jesus antwortete ihm, was ich tue, kannst du jetzt noch nicht verstehen, aber später wirst du es begreifen. Petrus widersetzte sich, niemals sollst du mir die Füße waschen, in Ewigkeit nicht. Jesus antwortete, wenn ich dir nicht die Füße wasche, hast du keinen Teil an mir und an dem, was ich bringe. Da sagte Simon Petrus, Herr, dann nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und den Kopf. Jesus erwiderte, wer vorher gebadet hat, ist am ganzen Körper rein und braucht sich nur die Füße zu waschen. Ihr seid alle rein, bis auf einen. Jesus wusste, wer ihn verraten würde. Deshalb sagte er, ihr seid alle rein, bis auf einen. Nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, zog er sein Oberkleid wieder an und kehrte zu seinem Platz am Tisch zurück. Tut das zu meinem Gedächtnis, sagt Jesus. Was tust du, will Petrus sagen. Du wäschst mir die Füße. Normalerweise war das die Aufgabe eines Sklaven. In diesem heißen Land, wo man das als eine ungeheure Erfrischung empfand, war man es gewohnt, in jedem etwas besseren Haus und Haushalt. Und dass es diesmal nicht geschah, hatte damit nur zu tun, dass sie diesen Raum gemietet hatten. Sie hatten ihn reserviert. Er gehörte niemand von ihnen. Und die Bedienung war offenbar nicht inklusive, ja? Und jetzt nimmt Jesus selbst die Schüssel und wäscht ihnen die Füße. Er, der Meister, das Oberhaupt dieser Familie, nimmt diese Schüssel mit Wasser und tut den Dienst eines Sklaven. Ein Zeichen tiefster Demut. Und nun wird nach dieser Waschung, normalerweise nur die Hände hat man gewaschen, wird nun das Dankgebet gesprochen und das Brot wird in kleine Stücke gebrochen. Jeder bekommt bittere Kräuter, die zuvor in Soße getaucht wurden. Und hier hat wohl Jesus Judas den eingetauchten Bissen gegeben und gesagt, der ist, dem ich den Bissen gebe, nachdem er zuvor seinen Leidensweg angedeutet hat. Der Höhepunkt des Passamahles und dieses Festes war das gebratene Lamm. Bei diesem Teil der Feier wurde nun dieser Becher Wein herumgereicht, der Becher des Segens, zusammen mit dem gebrochenen Brot. Und wahrscheinlich hat Jesus bei diesem Becher die Worte gesprochen, dies ist mein Leib und dies ist mein Blut. Die Feier wurde nun mit dem Lobgesang abgeschlossen und dazu wurden Psalmen gesungen. Danach wurde der letzte Becher getrunken. Soweit dieser Ablauf des Passafestes, das nach dem ausdrücklichen Gebot Gottes zum Gedächtnis gefeiert werden soll. Was hat das mit uns heute Abend hier in Torrevieja zu tun? Jesus gebietet seinen Jüngern jedenfalls genauso wie damals zur Zeit des Alten Testaments, das tut zu meinem Gedächtnis. Haben wir auf die Parallelen geachtet, die es gibt bei der Passafest und bei unserer Abendmahlsfeier? Es gibt noch eine letzte. Nach dem Bericht im Johannesevangelium kann angenommen werden, dass Jesus am Kreuz etwa um genau die gleiche Stunde starb, in der die frommen Israeliten im Tempel das Passalamm geschlachtet haben. Jesus, er sagt, ich bin das Lamm, das für euch geopfert ist. Und Paulus nimmt es im 1. Korintherbrief auf, im 5. Kapitel, und er sagt ganz deutlich, unser Passa ist geopfert, Christus. Darum werden wir, wenn wir das Brot und den Wein durch die Reihen geben lassen, daran denken, dass sein Blut uns rein macht vor aller Sünde. Doch ist es nur ein passives Gedächtnismahl? Wenn ich nachher die Worte aus dem Korintherbrief lesen werde, dann achtet bitte auf eine aktive Seite. Und hier wird klar, dass nicht jeder ganz selbstverständlich an einer Abendmahlsfeier teilnehmen kann. Dass es unmöglich ist, das Abendmahl in einer Fußgängerzone zu halten und sagen, kommt, wer von euch will daran teilnehmen? Denn Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth, denn so oft ihr von diesem Brot esst und von diesem Kelch trinkt, sollt ihr des Herrn Tod verkündigen, bis dass er kommt. Bei der Abendmahlsfeier denken wir also nicht nur an das Leiden und Sterben unseres Herrn und freuen uns darauf, dass wir es einmal feiern werden mit ihm in der Ewigkeit, in ganz besonderer Art und Weise, sondern wir sollen auch den Tod des Herrn verkündigen. Was meint Jesus mit dem Tod des Herrn? Mir gefällt an dieser Kirche und ich werde nicht müde, es zu betonen, dass hinter diesem Altar dieses Kreuz hängt. Dieses Kreuz, von dem haben wir vorhin gesungen, dass uns das Kreuz frei macht von der Schuld. Dein Blut macht hell mich und rein. In diesem alten Lied, ich blicke voll Beugung und Staunen. Was meint Jesus, was meint Paulus mit dem Tod des Herrn verkündigen? Etwa die Tatsache, dass die historische Person Jesus von Nazareth auf einem Hügel genannt Golgatha hingerichtet ist und tot ist? Ich bin überzeugt, dass dieser Ausdruck des Herrn Tod viel mehr meint. Es ist die Umschreibung des eigentlichen Evangeliums, der eigentlichen frohen Botschaft, dieser Nachricht, die wie ein roter Faden durch das Abendmahl geht. Denn wenn wir daran denken, dass er seinen Körper für uns hingegeben hat, dass er sein Blut für uns vergossen hat, dann ist die eine Seite davon traurig. Wir denken an die Schmerzen, wir denken an das Leiden, aber die andere Seite spricht von der Erlösung und davon, dass wir miteinander zum Beispiel im Gebet Vater unser, der du bist im Himmel, beten können, wie wir das nachfolgend tun wollen. So ganz persönlich, so ganz privat. Wir verstehen von Gottes Wort her, dass der Glaube der Bibel ein persönlicher Glaube ist. Ja, dass Gott interessiert ist an dem Einzelnen. Und dass der Glaube der Bibel nicht eine Frage der Zugehörigkeit zu irgendeiner Religionsgemeinschaft ist. Jesus, er kam aus Liebe in diese Welt, um dich für eine Gemeinschaft, für eine Beziehung mit Gott frei zu machen. Des Herrn Tod, wir sehen hier diesen Kelch, wir sehen diese Brotkrümel oder Brotbrocken neben diesem Kelch. Sie sprechen von seinem Leiden und Sterben. Aber es gibt da noch ein anderes Bild. Jesus sagt, und so schreibt es Paulus, so schreibt es Johannes in der Offenbarung, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Merken wir, das ist die aktive Seite des Abendmahls. Jesus, er klopft an die Herzenstür. Und ich schaue durch die Reihen und ich weiß von vielen, die haben ihm diese Tür geöffnet und haben gesagt, ja, ich möchte mein Leben an deiner Seite gehen. Ich möchte, dass du im Zentrum meines Lebens stehst. Und diese Leute, sie können damit den Tod des Herrn verkündigen, bis dass er kommt. Damit wird dieses Mahl zu einem Verkündigungsmahl. Und so möchte ich überleiten zu der Mahlfeiern und auch zusammenfassen. Haben wir gemerkt, welche tiefe Bedeutung das Abendmahl hat? Es spricht von einer persönlichen Gemeinschaft zwischen dir und Gott. Und wenn du diese Gemeinschaft so nicht kennst, dann ist heute Zeit für diesen ersten Schritt, die Tür dafür zu öffnen. Wenn du dazu nicht bereit bist, dann bleibe aus Respekt dem Abendmahl lieber fern. Diese persönliche Gemeinschaft, das ist wie ein Abendessen zu zweit, bei dem über alles und mit viel Zeit gesprochen werden kann. Abendmahlfeier, das ist eine Zeit, wo wir uns in besonderer Weise daran erinnern, als das Lamm auf dem Tempelberg geopfert wurde, hat Jesus am Kreuz die Worte gesagt, es ist vollbracht. Er ist für unsere Schuld gestorben. So ist der Weg frei zu Gott und wir können Vater zu ihm sagen und er sagt, du bist mein Kind. Diese beiden Punkte sind wie zwei Seiten einer Münze. Auf der einen Seite ist ein Symbol, das an jemanden erinnert, so wie diese Plaketten hier an diesen Kirchen. Auf der anderen Seite steht eine Zahl, mit der man aktiv etwas bewirken kann. Das eine lässt sich nicht vom anderen trennen. Und so klopft der Herr heute Abend an deine Herzenstür und an dein Gewissen mit der Bitte, lässt du mich ein? Möchtest du vielleicht heute Abend eine zerstörte Gemeinschaft wieder in Ordnung bringen? Dass wieder in Ordnung kommt, wofür er gestorben ist, wofür er sein Leib gegeben und sein Blut vergossen hat. Er klopft an die Tür, er bricht sie nicht auf. Denn öffnen müssen wir selbst. lädst du ihn ein und lässt du ihn ein? Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand mir die Tür öffnet, zu dem will ich hineingehen und mit ihm das Abendmahl halten. Amen.